Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute sitzt mir wieder gegenüber der Jung-Europa-Romanautor Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo.
Zudem hier am Mikrofon, meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, Volker, im Subtext, im Subtitel unseres Podcasts nutzen wir ja auch den Begriff Szene-Podcast. Das ist ja nun eine Sache, die wir nicht allzu oft in Anspruch nehmen. Also Leider. Wir sprechen nicht so oft über die sogenannte rechte Szene, über das Milieu, über das Mosaik, wie Benedikt Kaiser sagen würde.
Ach so, ich dachte, wir reden heute über Tumult und Castrum.
Ja, das machen wir auch. Wie witzig. Naja, darüber werden wir noch sprechen, Volker, tatsächlich. Und du hast es schon verraten, wir sprechen in der heutigen Episode auf vielfachen Wunsch unserer Hörer und Folger in den sozialen Medien über das, was sich aktuell in der sogenannten rechten Szene ereignet, nämlich einem kleinen, darf man sagen, Rosenkrieg zwischen dem Castrum Verlag, geleitet von Ledio Albani, einem Verlag aus Wien, und der Zeitschrift Tumult und dem Verlag Tumult, das herausgegeben wird von Frank Bökelmann und als Chefredakteur dort tätig Carsten Germis. Ich denke, wir müssen für den geneigten Zuhörer nicht alles von der Wiege auf erklären. Wenn jetzt hier irgendwelche Journalisten oder linken Menschen zuhören, dann informiert euch eigenständig. Wir werden ein bisschen ins Thema einführen, sonst aber gleich einsteigen. Ja, Volker, vielleicht möchtest du das Ganze mal so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, es war letzte Woche oder war es diese Woche, ich weiß es gar nicht, wo sich auf Twitter, -X, zwischen verschiedenen Akteuren dieser beiden Projekte so eine Art Fehde entsponnen. Und wir sprechen jetzt heute darüber, nicht weil wir so unfassbar sensationsgeil sind, sondern weil es für unseren kleinen rechten Mikrokosmos womöglich doch eine gewisse Bedeutung hat, dieser Streit. Was ist passiert?
Naja, also wir haben ja schon auf X immer so kleine Spitzen gesehen, hauptsächlich zwischen dem Tumult Twitter-Account, der eben offiziell von der Castrum Crew, kann man sagen, übernommen wurde, genau wie eben auch der Online-Auftritt.
Und Instagram,
Tumult Online, genau. In Richtung vorheriger Tumult-Autoren, also diejenigen, die vorher im Heft geschrieben haben, denn wie eigentlich fast alle Magazine fährt ja auch die Tumult zweigleisig, das heißt, es gibt einen Online-Auftritt und ein Druckheft, und schon im vergangenen Jahr 2024 hat die Mannschaft um Ledio Albani, um den Castrum Verlag, diesen Online-Auftritt übernommen und eben auch diesen Twitter-Account und den Instagram-Account. Und dort gab es jetzt, wie gesagt, immer wieder Spitzen gegen einen ehemaligen Autoren, wo man sich dann gefragt hat, okay, da gibt es offensichtlich ein Zerwürfnis, oder es hatte dann offensichtlich Konsequenzen, dass der Online-Auftritt nun von einer anderen Mannschaft gehandhabt wurde, bis dann auf dem Online-Auftritt auch ein besonderer Artikel erschienen ist von Ledio Albani, übertitelt mit Death to America, betrifft die US-Wahlen, das deutsche und europäische Verhältnis zu Trump und den Vereinigten Staaten von Amerika im Allgemeinen. Und der hat relativ hohe Wellen geschlagen. Du hast den auch geteilt auf Twitter.
Ja.
Hat man ja schon gesehen, dass es dann eben, wie gesagt, aus Richtung der Print-Crew von Tumult, das ist alles ein bisschen schwierig, weil es ja sozusagen zwei Tumults dann waren, Kritik an diesem Artikel geäußert wurde, und wenig später dann auf Tumult Online zu lesen war eine Stellungnahme des Herausgebers Frank Bökelmann, dass das Projekt Albani, dass das Projekt Castrum gescheitert sei bei Tumult.
Ja, Böckelmann schrieb das ziemlich eindeutig einfach so, der Versuch einer Zusammenarbeit zwischen Tumult und Castrum ist gescheitert. Bums aus, ja, würde man sagen. Ja, wenn wir das mal so ein bisschen noch aufdröseln wollen, damit die Hintergründe bekannt sind. Ich meine das gar nicht despektierlich, glaube aber, dass vielleicht gar nicht jedem Jung-Europa-Stammleser-Zuhörer beide Projekte so sehr bekannt sind.
Glaube ich auch nicht, ja.
Also vielleicht vom Namen her. Wir haben ja beispielsweise über Schizoid Man von Sebastian Schwärzel, das ja im Castrum Verlag erschienen ist, auch eine Podcast-Episode aufgenommen und das Buch auch in einer oder anderen Episode mal erwähnt. Hm. Da könnte einem also der Castrum Verlag als Jung-Europa-Leser, als Jung-Europa-Hörer schon mal begegnet sein. Ob wir über die Tumult schon mal gesprochen haben, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, vielleicht um die Hintergründe da mal so ein ganz klein bisschen anzureißen. Die Tumult ist, um das erstmal ganz banal zu sagen, ein Magazin. Ein vierteljährlich erscheinendes Magazin mit einer Druckauflage von ungefähr 4000 Stück. So schreibt man es selber. Das bewegt sich so etwa im Bereich der Sezession, mhm, ja, von der Größenordnung. Es gibt sie im Zeitschriftenhandel, manch einer würde sagen am Kiosk. Und das Magazin stammt oder ist heute in Dresden ansässig, nämlich bei ihrem Herausgeber und prägenden Kopf, prägenden Gesicht Frank Böckelmann. Wir werden jetzt nicht die Geschichte von Böckelmann referieren, dann brauchen wir nämlich 3-4 Stunden. Es ist eine ganz, ganz interessante. Wer sich dafür interessiert, ich glaube, ohne Böckelmann zu nahe treten zu wollen, dass der Wikipedia-Artikel dazu gar nicht so schlecht ist. Fakt ist, Böckelmann war, ohne ihn darauf reduzieren zu wollen, in den späten 60er, frühen 70er Jahren in dem Umfeld von Rudi Dutschke, Bernd Rabehl, also den sogenannten 68ern und der subversiven Aktion unterwegs. Manch einer würde sagen, er war einfach ein klassischer Linker. Hm. Man möchte ihn jetzt nicht darauf reduzieren, weil Böckelmann in den letzten Jahrzehnten als ja im weitesten Sinne Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler viele Dinge geschrieben, viele Dinge auf den Weg gebracht hat. Und in diesem Sinne möchte man nicht immer nur sagen, ja, der Böckelmann, das ist der Typ, der früher mal links war. Hm. Das wäre ziemlich eindimensional. Böckelmann ist also ein Zeitschriftenherausgeber. Darauf wollen wir ihn mal heute reduzieren, denn das ist relevant. Und auch die Geschichte der Tumult können wir hier heute nicht referieren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Habe ich aber viel zu wenig Ahnung. Man darf aber, und das ist, glaube ich, für unsere spätere Diskussion auch so ein bisschen wichtig, wenn wir so ein bisschen über das Thema Respekt, Nicht-Respekt, wie forsch darf man sein und so weiter sprechen. Die Tumult gibt es als Zeitschrift, aber auch als Reihe von Themenbänden, als Schriftenreihe, also praktisch in verschiedenem Gewand, eigentlich seit 1979. Mhm. Und die hat im Laufe ihrer Jahrzehnte 8 Verlage durchlaufen. Ist also ein Projekt, das gewandert ist. Nicht nur bei der Frage der Form, also wie sie herausgegeben wird, was sie überhaupt für ein Erscheinungsbild hat, sondern auch, wer sie als Verlag verantwortet. Böckelmann ist aber, ich weiß nicht seit wie lange, aber seit Jahrzehnten Herausgeber dieses Projekts. Also es ist sein Baby, würde man sagen. Mhm. Zusammen mit anderen Herausgebern, die es gab, in der Vergangenheit gab. Und wirklich, diese Tumult, die wir heute kennen, wie sie heute erscheint, als ein Medium, das von sogenannten Rechtsextremismus-Experten schon im weitesten Sinne der neuen Rechten zugeordnet wird, gibt es das Projekt eigentlich seit 2013 in dieser Form. Ja? Also mittlerweile eben auch schon über 10 Jahre. Also es ist schon innerhalb des neurechten Kosmos, wenn man das so nennen will, eine gewisse Größe geworden. Ob einem die Inhalte nun passen, gefallen oder nicht, ob man sie für banal hält oder nicht, vollkommen egal. Es ist ein stehendes Projekt, das neben der Sezession, neben ganz wenigen anderen Projekten einen gewissen Bestand hat. Mhm. Ja, also wenn wir mal blicken, was wir in den letzten Jahren da alles so verschlissen haben an Zeitschriften, Projekten, darauf werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, dann ist die Tumult schon eine gewisse Größe. Ja. Ob man jetzt per se davor Respekt haben muss, ist auch wieder eine andere Frage. Ich will nur sagen. So, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, zu dem ich wollte, bei meinem kleinen Monolog, ist folgender. Böckelmann ist Jahrgang 43. Das heißt, der Mann hat einige Jahre auf dem Buckel, das darf man so sagen. Er ist immer noch anscheinend voller Schaffenskraft, ist der treibende Kopf hinter Tumult, hat aber schon begonnen, eben das Projekt in den letzten Jahren schon verschiedenen Chefredakteuren zu verantworten. Da hatten wir eine ganz, ganz kurze Episode von einem Herrn Plöcks, der mir nicht weiter bekannt ist, ein Buchautor, kann ich nichts zu sagen. Und seit, ich glaube, 2023 Herbst 2023 ist eben Carsten Germis, der Chefredakteur des Magazins, der Zeitschrift, ein ehemaliger Auslandskorrespondent und Autor der FAZ. Also ganz interessant, ne?
Ja.
Das einfach so zu sehen, wer da jetzt sozusagen zuständig ist. Ist ja nur was, was man jetzt beispielsweise bei der Sezession vielleicht nicht erwarten würde. Dass ein ehemaliger FAZler seinen Weg dahin findet.
Mhm.
Ja. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, was das heißt. Und ich will sagen, Frank Böckelmann ist anscheinend jemand, ohne dass ich ihn gefragt hätte, der natürlich peu à peu, vielleicht auch aus Altersgründen, eben versucht, das Projekt langsam in andere Hände zu geben. Und hier kommen wir jetzt zum Punkt Castrum und Ledio Albani. Er schreibt ja selber in seinem Trennungsblog, will ich es mal nennen, der vor wenigen Tagen erschien, dass sich diese Zusammenarbeit im Frühjahr 24 so langsam angebahnt habe.
Ja.
Castrum gibt es, glaube ich, Volker, schon seit 2020.
Richtig, ja.
Ist dir aber auch nie in irgendeiner Weise aufgefallen vor dem Schwärzel-Roman, oder?
Nee, nicht wirklich, wenn dann vielleicht mal auf Instagram oder sowas gesehen, ja, aber...
Du bist auch kein Freund der Lyrik, glaube ich, ne?
Oder doch? Kommt drauf an, wie gesagt, wir hatten ja, glaube ich, mal eine eigene Folge zu dem Thema.
Ich weiß,
aber jetzt die Lyrik aus dem Bereich Stefan George eher nicht, also Gedichte.
Ja, ich will darauf hinaus, dass, und das meine ich jetzt erstmal gar nicht wertend, all das, was bei Castrum erscheint, überhaupt nicht meine Welt ist. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, das heißt nicht, dass es, ne, aber es ist überhaupt nicht meine Welt. Also, und da will ich jetzt gar niemandem zu nahe treten, mich hat außer dem Schwärzelbuch, wenn ich auf das Programm gucke, absolut gar nichts interessiert. Also ich würde mir da nichts bestellen. Ja, das ist jetzt kein, jeder mag mal auf die Internetseite gehen, ich glaube, sie ist castrum.at,
ja.
Meine ich. Guckt euch da, schaut euch da mal um, wir führen die Bücher nicht im Programm. Wenn euch da was gefällt, bestellt dort. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, kauft nichts beim Castrum Verlag, sondern ich muss einfach für mich persönlich sagen, überhaupt nicht meine Welt. So wie auch, und das kann man ja gleich mal Farbe bekennen, damit die Leute auch wissen, woran man ist, auch die Tumult ist als Zeitschrift nicht meine Welt. Ich werde noch sagen später, warum. Also es sind zwei Projekte, auf die ich mit Wohlwollen blicke, aber mit einer gewissen objektiven Distanz.
Ja.
Einfach zu sagen, die gibt's, es ist schön, dass es die gibt, aber nicht meine Welt, hab mit den Leuten nicht viel zu tun, hab deswegen auch nicht wirklich irgendwie nähere Informationen, wie sich das Ganze entwickelt, sondern ich blick da drauf und war deswegen vielleicht auch ein bisschen überrascht von dem, was passiert ist, was du kurz eingeführt hast, dass man, und das darf man, glaube ich, so deutlich sagen, auf Twitter plötzlich eine Art richtige Schlammschlacht geführt hat.
Ja.
Also richtige Schlammschlacht geführt. Und involviert... Du hast es schon gesagt, war dieser Tumult-Online-Account,
ja.
Also ein Twitter, ein X-Account, der eindeutig von der Castrum-Mannschaft geführt wurde.
Ja.
Und dann war hauptsächlich, glaube ich, involviert einer der jetzt wieder Tumult-Autoren, Marc
Pommering?
Ja. Heißt er so? Pommering? Spricht man das so aus? Ich glaube, ne? Gut, das ist also ein Lyriker, glaube ich, darf man sagen. Ich glaube, ein ehemaliger Regisseur oder Drehbuchautor oder sowas ähnliches. Der sich da so ein bisschen mit den Jungs so eine Art Schlagabtausch geliefert hat.
Pommerening. Marc Pommerening.
Okay. Jedenfalls, da gab es zwischen diesen zwei Accounts, gab es da so einen Schlagabtausch. Und dann mischte sich ja dann noch dieses Magazin Die Aster mit ein, um Kevin Naumann. Und ja, das war dann so ein bisschen so ein wildes Konglomerat oder ein wildes, ja, Wirrwarr eigentlich. Wo man plötzlich sich die Augen rieb und sagte, was ist denn hier los? Hier schmeißen sich Leute durchaus nennenswerte Worte und Fetzen an den Kopf. Also das war jetzt nicht so wie ein höfliches Hallo, ich mag dich nicht so gern, sondern ja. das ging von ganz unten bis ganz oben, ja. Also das hat einmal die Klaviatur der Herabwürdigung durchgespielt. Beiderseitig, muss man sagen.
Inklusive subversiver Gewaltaufrufe.
Ja, inklusive subversiver Gewaltaufrufe. Immer die Frage, ob die aussprechen, sie auch wirklich umsetzen können. Das steht hier im Falle Castrum auf einem ganz anderen Blatt, um das mal so zu sagen. Aber ja, das ist also die Situation. Und es wäre eigentlich absurd und es ist müßig, darüber zu sprechen, wäre das nicht auf irgendeine Weise doch relevant, weil es sich um zwei durchaus potente und ernstzunehmende Projekte der, ja, im weitesten Sinne neuen Rechten handelt.
Ja.
Ja, also nicht zwei irgendwelche beliebigen Twitter-Nutzer, die sich beleidigt haben. Das ist dann vielleicht doch etwas zu banal für unseren Podcast, aber hier handelt es sich um so eine handfeste Auseinandersetzung, mehr oder minder. Und jetzt ist die Frage, Volker, ich glaube, es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, auseinander zu dividieren, wer damit was angefangen hat.
Ja. Können wir auch gar nicht bestimmen.
Ja, man könnte sich jetzt sicherlich in kleinster, mühsamer Arbeit die Twitter-Accounts durchschauen und gucken, wer da zuerst irgendwie geschossen und gepiesackt hat. Aber das ist absurd. Das ist auch, glaube ich, nicht zielführend. Fakt ist, dass es ja mit diesem Artikel von Ledio Albani nicht wirklich der Beginn war, sondern es schon vorher immer wieder so kleine Spitzen gab.
Ja.
Na, also der erwähnte Herr, der erwähnte Lyriker ist ja dann beispielsweise bei Die Aster, diesem Online-Blog von Kevin Naumann, auch schon als Autor aufgetaucht.
Ja.
Hatte, glaube ich, so ein bisschen einen Touch von, der wurde dort vertrieben, der ist da nicht mehr gewollt, ist jetzt bei der Aster irgendwie unterwegs.
Ja.
Und wer so ein bisschen mit verschiedenen Menschen und Accounts kommuniziert hat, hat dann schon gehört, irgendwie kracht's da im Gebälk.
Ja.
Ja. Und interessant ist jetzt eben, um das für unsere Zuhörer vielleicht nochmal auseinander zu dividieren, im Frühjahr 2024 gab es da diese Annäherung zwischen Albani und Böckelmann und man hat dann wohl in einem Anflug von Übereinstimmung und Sympathie, nehme ich stark an, beschlossen, in Zukunft langsam und stetig gemeinsame Wege zu gehen.
Ja.
Heißt, man hat Albani ja nicht nur, und das ist jetzt ein interessanter Fakt, nicht nur die Macht über die Online-Zugänge übertragen, vermutlich in der Hoffnung, dass man dadurch einfach neuen Schwung reinbekommt. Dass man also sagt, hier, die Jungs, die haben eine junge, frische Truppe und die können diesen ganzen Online-Kram besser als wir und die machen da Power und am Ende gewinnen wir dadurch beispielsweise Abonnenten. Mhm. Sondern man hat Albani ja auch in den Vorstand, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, des Tumult-Fördervereins aufgenommen, der aus 3 Personen besteht. So, wenn man jetzt 3 Personen hat und einer davon ist ein neuer, dann ergeben sich nicht selten Konflikte. Ich will darauf hinaus, Albani war jetzt nicht nur jemand, dem man das Passwort für einen Twitter-Account übereignet hat, sondern man hat ihn anscheinend wohlwissend mit reingenommen in die engste Struktur, die es in so einem Verein dann gibt, wo ja auch entschieden wird über Geldmittel, über zukünftige Ausrichtung, über alles eigentlich in so einem Vorstand, ja. Soll heißen, Albani war im Laufe des Jahres 2024 plötzlich eigentlich fester Bestandteil von Tumult.
Mhm.
Kann man so sagen, glaube ich. Und das ist schon ein ganz interessanter Fakt. Das war ist dann hier eigentlich mit mehr oder minder so einer, ja, ich will jetzt nicht sagen, vereinsinternen Streitigkeit zu tun haben. Aber eigentlich sprechen wir es doch mal aus. Wir haben es hier, und so hat es ja Böckelmann auch formuliert, eigentlich mit dem Machtkampf um die Hoheit über dieses Magazin zu tun gehabt.
Ja.
Auf der einen Seite Böckelmann, der Gründer, der Patriarch des Magazins, also der einfach der Kopf des Magazins. Und dann im Grunde genommen, und ich weiß, wie gesagt, nicht, von wem das ausgeht, Germis, Chefredakteur Bereich Print, Albani, sage ich jetzt mal, Chefredakteur Bereich Online.
Ja.
So. Und jetzt gibt es hier 2, die sich anscheinend die Köpfe einschlagen und einen, der am Ende entscheiden muss, was passiert denn hier? Mhm. Und Böckelmann hat sich entschieden. Und er hat sich für Germis und für seine bisherige Print-Crew entschieden und gegen Castrum, Ledio Albani und seine Mannschaft.
Hm.
So, und das ist, glaube ich, jetzt erstmal das vorläufige Ende unserer kurzen Einführung. Seit wenigen Tagen, seit diesem Beitrag von Frank Böckelmann auf dem Blog von Tumult, ja, ab da gehen diese Projekte wieder getrennte Wege und sind eigenständig.
Ja.
Jetzt frage ich dich mal ganz offensiv gleich, Volker, weil wir wollen ja auch ein bisschen Spiciness drin haben, wie man sagen würde. Was hältst du denn von der ganzen Geschichte?
Es ist immer die Frage bei sowas. Eine alte Weisheit der neuen Rechten sagt ja, dass es ständig Streit gibt, aber niemals über inhaltliche Positionen, sondern immer aufgrund von persönlicher Differenzen.
Mhm.
Deswegen glaube ich, dass es nicht mal groß um diese Anti-Amerika-Sache ging. Wir haben das Thema Anti-Amerika oder Anti-Amerikanismus ja in unserem Podcast vor ein paar Folgen ausgeführt. Dürfte auch unsere Position zu dem Thema bekannt sein. Sondern würde ich ja sozusagen eher auf der Seite der Anti-Amerikaner stehen als auf Seite der Transatlantiker, die eben in dem Fall offensichtlich diejenigen waren, die Böckelmann dazu gedrängt haben, den Albani wieder abzusetzen.
Ja.
Ansonsten ist es natürlich, wie sagt man, Kloppi-Kloppe. Also es hat natürlich schon sehr, belustigt uns natürlich so aus der Entfernung, aber es ist ja jetzt sozusagen nicht klar zu erkennen, wer da jetzt Recht hat, wer die Sympathien hat.
Ja, wenn man sich das von außen anschaut, dann wirkt das ja eigentlich wie so ein klassischer Streit, den man schon ungefähr 10 Millionen Mal erlebt hat. Hm. Ja, also einer fühlt sich, die Truppe um Albani, und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis und das haben sie auch mehr oder minder so formuliert, haben natürlich den Griff nach allem gewagt. Also denen war jetzt klar, wir sind jetzt, wir haben jetzt sozusagen die Online-Auftritte in unserer Gewalt. Und der nächste Schritt muss natürlich sein, dass wir das Magazin irgendwann übernehmen. Hm. Halte ich grundsätzlich auch für einen legitimen Gedanken. Zu sagen, der Laden ist voll aus deren Sicht von alten Spießern. So haben sie es ja mehr oder minder auch formuliert. Ich glaube, auch der Begriff Boomer ist hier gefallen. Langfristig muss Tumult in unsere Gewalt gelangen. Also wir müssen einfach Verfügungsgewalt über das Magazin gewinnen. So, dann hast du auf der anderen Seite eben Carsten Germis, der jetzt seit einer gewissen Zeit Chefredakteur ist und das sicherlich auch logischerweise als sein Projekt begreift. Und dass es da natürlich automatisch zu Kompetenzstreitigkeiten kommt, selbst wenn der Ton vielleicht angemessen und akademisch geblieben wäre, das ist, glaube ich, vorauszusehen. Das hätte man voraussehen müssen. Jetzt behaupten natürlich beide Seiten was anderes. Sonst sind sie sich ja ziemlich einig. Also Lelio Albani hat ja gesagt, das, was der Böckelmann geschrieben hat, ist zwar in dem Ton vielleicht ein bisschen drüber, aber im Grunde genommen hat er recht. Ich bin in den Vorstand gekommen und ich wollte langfristig Tumult übernehmen. Ist jetzt kein Geheimnis. So hat es der Böckelmann ja auch geschrieben.
Ja.
Und dass es da zu diesen Friktionen kommen musste zwischen Germis und zwischen Albani, glaube ich, hätte man mitunter vielleicht auch voraussehen können. Jetzt behauptet Albani oder behauptet das Umfeld um Albani, will ich mal fairerweise sagen, dass Böckelmann eigentlich gewillt gewesen sei, Germis auszutauschen durch diese junge Mannschaft. Mhm. Die andere Seite behauptet natürlich das Gegenteil. Können wir jetzt nicht wissen. Aber wie man von außen drauf blickt, ist es eine Sache, wie es in gerade Vereinen, wo es um was geht, eigentlich hunderte Male vorkommt. Jetzt glaube ich nichts Besonderes in der Rechten oder neuen Rechten.
Gerade die Leute, die in der Parteienpolitik unterwegs sind, kennen das ja vielleicht.
Aber du hast den spannenden Punkt angesprochen und den will ich aber doch nochmal vertiefen, weil wir sprechen jetzt hier über menschliche und geschäftliche Auseinandersetzungen. Wir wollen ja aber schon nochmal die Frage stellen, ob nicht dieser Beitrag Death to America, ob der nicht schon eine Rolle gespielt hat. Weil, und da will ich jetzt mal ganz kurz was zitieren, und zwar, also Böckelmann selbst schreibt ja, dass das Verhältnis zwischen Castrum und Tumult immer schon ambivalent gewesen sei. Also dass er, so schließe ich das, immer so ein bisschen einerseits sorgenvoll darauf geschaut hat, was sind das vielleicht für lyrische Hitzköpfe, die übers Ziel hinausschießen, und auf der anderen Seite, oh, da sind viele gute junge Leute, die uns vielleicht helfen können. Also ein ambivalentes Verhältnis zwischen, so, und er schreibt dann ja eben auch, die wenigen Originalbeiträge waren Fälle von rauschhafter Selbstentzündung. So beschreibt er ja das, was Castrum sozusagen geleistet habe auf dem Blog von Tumult. Und er sagt ja schon, er schreibt sogar wörtlich, eine derartig selbstgefällige Weltmachtkritik verhindert gerade die bitter nötige Erkundung Amerikas. So, also Böckelmann ist schon so ehrlich zu schreiben in seinem Artikel, das Verhältnis war schon immer ambivalent, aber diese Amerika-Kiste sei sozusagen der bekannte Tropfen gewesen, der noch gefehlt hat. Und jetzt ist die Frage, ich habe hier mal einen Artikel rausgesucht von Frank Böckelmann und Carsten Germis, der heißt zum Jahresauftakt 2024 die neue bodenlose Rechte. Und dass Germis jemand ist, der den USA sehr positiv gegenübersteht, und dass ein großer Teil der Autoren den USA sehr positiv gegenüberstehen und Russland relativ negativ gegenüberstehen, das ist kein Geheimnis. Wir werden nachher noch einige Namen hören. Aber das ist ein Artikel, wenn man den will ich nämlich mal einfach gegenüberstellen. Und der ist natürlich von einer gewissen inhaltlichen Tiefe. Aber wenn ich ihn ein bisschen reduzieren müsste, um den Gegensatz klarzumachen zu Death to America, kann man an sich nicht vergleichen, weil Death to America ist ein Pamphlet. Meine ich jetzt gar nicht böse, aber es ist halt ein Text von was weiß ich wie viel, 2.000, 3.000 Zeichen wo einer auf den Sack haut,
ja,
wo einer draufhaut. Das hat natürlich keine Tiefe, keine große Substanz. Das ist eine Kampfschrift, das ist eine Kampfansage. So, und das passt natürlich überhaupt nicht zu Tumult, das ist Fakt. Denn die haben das ganz anders versucht. Und wenn ich das aber reduzieren müsste, ist dieser Beitrag von Böckelmann und von Germis ja pro Ukraine.
Toll.
Pro Israel, beziehungsweise pro Israel ist vielleicht nicht ganz richtig. Sie schreiben, dass sie überrascht waren über die aus ihrer Sicht taktisch-strategische Zurückhaltung der neuen Rechten nach dem Überfall der Hamas auf dieses israelische Musikfestival.
Auch toll.
Ja, also hier schreibt man, als die Mordbrenner, Kindermörder und Frauenschänder und so weiter in Israel einfielen, reagierten die Wortführer des neurechten Mainstreams und der AfD hinhaltend. Und das wird eben kritisiert, dass man hier, oder es wird generell kritisiert, dass die neue Rechte einen politischen Zugang zur Wahrheit hätte, so will ich es mal nennen, und halt immer taktieren. Also sagen, wir sind nicht klar auf der Seite der Ukraine, sondern wir fordern alle zu Frieden auf. Das sei nämlich keine deutsche Sache. Das gleiche geschehe in der Israel-Palästina-Frage. Und das ist im Grunde genommen hier eine Anklage an die neue Rechte, die es sich einfach mache und einen neuen Pakt mit Russland eingehen wolle und sich nicht klar äußere und so weiter. Hier steht zum Beispiel, ob die postmoderne Rechte nun humanitär oder realistisch auftritt. In ihrer Amerika-Feindlichkeit fällt ihr nichts, ist der andere Zettel weg, na super, sinngemäß fällt ihr nichts anderes ein, als sich in die Arme von Russland zu werfen. Das ist in etwa der Ende, das Ende dieses Satzes, ja, den ich eigentlich hier weiter zitieren wollte. Hier wird auch gesagt, und das finde ich aus unserer Perspektive, Volker, ganz interessant, dieser europäische Realismus hat nichts mit der politischen Schwärmerei und dem Utopismus jenes paneuropäischen, zugleich weltbetreuenden Denkens zu tun.
Verstehe ich nicht.
Ja, will sagen, runtergebrochen, das, was Albani geschrieben hat auf dem Online-Blog der Tumult, ist so in etwa das absolut krasse Gegenteil von dem, was Böckelmann und Germis Anfang 2024 als eine Art vorsichtige Leitlinie der Tumult in diesen Fragen formuliert haben. So. Das heißt, der hat denen mal auf Deutsch gesagt schon ganz schön auf den Teller gekackt.
Ja.
Na, ist so.
Er hat einfach einen Artikel online gestellt.
Ja, du, ich mache daraus auch kein Drama. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber dass er einen Artikel veröffentlicht hat, der einen nicht unerheblichen Teil der sogenannten Mitarbeiter der Tumult und des Autorenstammes verärgert hat,
es ist klar, dass ist Fakt. Wenn man so einen Artikel veröffentlicht, dass das Telefon von dem Böckelmann wahrscheinlich nicht still steht, sondern alle wichtigen FAZ- und Ex-FAZ-Autoren dann anrufen und ihr Leid klagen.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Ja, worüber sich Albani und Co. jetzt natürlich lustig gemacht haben, ist, dass sich die Tumult ja als Vierteljahresschrift für Konsensstörung beschreibt. Vierteljahresschrift für Konsensstörung, meine Güte, muss die Brille aufsetzen. Sie schreiben selbst, sie seien ein Organ aktueller Auseinandersetzung und kämpfen gegen den Konsensdruck unter Intellektuellen und in der Gesellschaft. Ja. Jetzt ist es aber auch so, Volker, und das muss man einfach dazu sagen, Tumult sagt zwar, sie seien kein Magazin für Intellektuelle und Künstler und für Kultur ausschließlich. Wenn man sich aber das Magazin anschaut, die Sprache, die Autoren, die Titel dieser Autoren, Professor, Doktor und so weiter, dann ist die Tumult noch viel mehr als die Sezession, die ja von vielen, gerade jungen Lesern, schon oft als sehr kompliziert beschrieben wird,
ja,
in ihrer Sprache,
ja,
ist die Tumult für mich, und das ist jetzt eine ganz persönliche Wertung, ein ausschließlich und einziges Intellektuellenmagazin, was nicht schlimm ist. Aber man hat für sich den Anspruch, Tiefenbohrungen durchzuführen. Also in der eigenen Konsensstörung, nämlich dem Bürsten gegen den Mainstream, immer sehr genau, vorurteilsfrei und ohne politische Scheuklappen zu untersuchen, was denn der Kern der Dinge sei. Also sich einem Gegenstand vergleichsweise objektiv zu nähern und zu ergründen, was denn damit los ist. So wird ja auch der Blick auf, also die, der Blick auf die Politik aus der eigenen Blase sozusagen begründet. Also zu sagen, wir sind jetzt kein kämpferisches Organ, das sich dem Sozialismus oder was auch immer verschrieben hat, sondern wir versuchen, die Dinge zu beleuchten.
Was wahrscheinlich ja aus der linken Tradition dieser Ideologiekritik und sowas
herkommt. Ich würde einfach sagen, es ist, ich meine, ich kann ja mal vorlesen. Ich habe ein paar Autoren notiert. Jörg Bernig, Michael Esters, Lothar Fritze, Bettina Gruber, Siegfried Gerlich, Ulrich Fröschle, Thor Kunkel, Lorenz Jäger, Vera Längsfeld, Tilman Nagel, Werner Sohn, Konrad Adam. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt von über 100 Autoren. Nicht zu vergessen unter anderem Uwe Tellkamp. Das ist die Crème de la Crème der liberal-konservativen Szene. Das ist ein anderer Autorenstamm, nicht zu 100%, aber es ist schon ein anderer Autorenstamm als die Sezession.
Ja.
Nur wenige davon fallen tatsächlich in diese Definition, in die ernsthafte Definition der neuen Rechten.
Ja.
Viele von denen waren vorher, oder der Großteil der Autoren, die ich vorgelesen habe, waren alle vorher Mainstream unterwegs. Sehr viele an der Universität oder sind es noch an der Universität. Es sind alles gewissermaßen Würdenträger, Leute, die vorher auch in größeren Verlagen publiziert haben.
Bei der CDU waren.
CDU waren, FDP waren, Dekan vermutlich nicht, aber irgendwie Fachbereichsleiter, einer ist ja dabei, den ich vorgelesen habe, Stichwort Uni Dresden und alles also Leute, die gewissermaßen als Kippfiguren gesehen werden könnten. Also Leute, die immer schon gewabert haben zwischen CDU und Junge Freiheit. So kann man vielleicht dieses Milieu bezeichnen. Und andersrum aber eben wirklich aus dem wissenschaftlichen Betrieb, aus den Universitäten kommen.
Nicht oder wie Tellkamp aus dem Künstlerischen.
Oder ganz viel auch aus dem Künstlerischen. Das habe ich jetzt ein bisschen unter Tisch fallen lassen, da hast du recht. Es ist eine Zeitschrift von Intellektuellen für Intellektuelle.
Ja.
Fakt. So, und das, was ja an dem Albani-Beitrag teilweise dann auch kritisiert wurde, ist, dass es einfach so ein hingerotzter Kampfaufruf sei. Und das passe eben nicht zu Tumult.
Ja.
Und das ist, glaube ich, Fakt. Die Frage ist, muss man das nicht aushalten können als Zeitschrift für Konsensstörung? Ja, ja oder nein?
Kann ich keine Antwort geben, weil ich, glaube ich, die letzte Tumult 2017 auf einem Tisch liegen habe sehen.
Ja, aber das ist ja nicht relevant. Machen wir mal die Nagelprobe andersrum. Wenn jetzt einer auf dem Jungen Europa-Blog, was, gut, das ist nicht ganz fair, weil ich natürlich oder du darüber entscheiden würden, ob das erscheint. Aber mal nehmen wir an, müsste man, wenn man sich öffnet inhaltlich, dann eben diese Dinge auch aushalten oder nicht?
Ja. Klar, also ist glaube ich auch so, dass wenn wir mal annehmen, du würdest den Jung-Europa-Blog aus irgendeinem Grund Benedikt Kaiser übertragen, dann würden da wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt der Übernahme andere Inhalte stehen als vorher. Und jetzt will ich gar nicht mal die Differenzen zu Benedikt Kaiser, sag ich mal, betonen, aber es ist halt klar, dass dann halt andere Sachen erstmal kommen. Oder dass der auch einen Schwerpunkt legt.
Gut, aber vermutlich halt keine, die meinen Ansichten diametral entgegenlaufen.
Das stimmt.
Also, das ist eine spannende Frage, was sich dort ereignet hat. Es ist, glaube ich, eine Melange, um bei unseren Wiener Freunden sozusagen mal zu bleiben in dem Punkt. Zwischen diesem, ja, also Bökelmann nannte das ja irgendwie, also er hat das nicht so gesagt, aber so eine Art arrogantes Gehabe dieser Castrum-Crew. Mhm. Also so eine junge Riege von Leuten, die jetzt denkt, sie kann auf Kosten von Tumulta sozusagen auf den Putz hauen und praktisch irgendwie diesen akademischen Gesamteindruck dieses Projekts, den es zu Recht hat, irgendwie niederreißen. Also ich glaube, wie du gesagt hast, bei Bökelmann wird das Telefon nicht stillgestanden haben, das E-Mail-Postfach wird explodiert sein. Man kennt das ja dann, da werden sich 10, 15 Autoren gemeldet haben, die gesagt haben, ich schreibe nie wieder für euch. 10, 15 Autoren werden gesagt haben, ich will sofort eine Gegendarstellung veröffentlichen.
Ja.
Und irgendwelche paar Abonnenten werden geschrieben haben, euer dämliches Blatt will ich nicht mehr haben. Sowas geht ja immer ganz schnell.
Ja.
Und dann wird er gesagt haben, ja gut, das Verhältnis ist eh schon so ein bisschen zerrüttet, jetzt ist Schluss, das war ein Schuss zu viel. Und dann kommt ja noch dazu, und das hat ja Bökelmann auch in seinem Text, glaube ich, sogar eingefügt als Screenshot, halt dieser Kleinkrieg auf Twitter.
Thema wo, Personenschutz, ne?
Wo man ihn so ein bisschen, wo man da die Autoren so ein bisschen angegangen ist. Ja. Wobei ich da auch fairerweise sagen muss, um jetzt nicht nur dazu schimpfen auf Castrum oder so, man sollte sowas natürlich auf keinen Fall, das sage ich ganz eindeutig, mit diesem Tumult-Account machen. Du kannst natürlich nicht mit dem Account, der Tumult Magazin heißt, einen Autor von Tumult beleidigen. Das kannst du ja nicht bringen. Hätte jetzt der Albani selber einen Account und hätte geschrieben, was weiß ich, du Vollaffe, ich hau dir die Hucke voll. Hm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, na meine Güte, das trägt man zwar nicht öffentlich aus, aber das muss man ein Stück weit irgendwie auch aushalten können.
Ja, wir kennen das ja aus den Kommentarspalten bei Jung Europa, wenn jemand Nils Wegner einen Fehler unterschieben will, dann wird er auch persönlich bedroht.
Ja, das stimmt. Volker, war diese ganze Geschichte nicht von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt?
Das weiß ich nicht. Ich denke mal, dass offensichtlich vor einem Jahr, also im Frühjahr 24, als Böckelmann und Albani das offensichtlich ausgemacht haben, die Karten noch irgendwie anders standen. Dass man da gesagt hat, gut, man hat irgendwie ein gutes Verhältnis zueinander. Ich will aus diesem oder jenem Grund langfristig die Tumult in andere Hände übergeben. Lass uns das einfach machen. Ja. Und dass es dann schrittweise sozusagen diese Beziehung zerrüttet wird, auch dadurch, dass man ja sich nicht nahesteht örtlich sozusagen, dann hört der Böckelmann oder wer auch immer auf andere Stimmen, dem Albani in Wien werden irgendwie andere Sachen zugetragen, dass man sich dann wieder entfernt voneinander. Das ist natürlich wahrscheinlich der einzige Grund. Deswegen meine ich das am Ende vorhin, dass ich glaube, da geht es nicht so sehr um Inhaltliches. Das kann, wie gesagt, der Tropfen gewesen sein, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber das scheint schon eine ziemlich lange Zeit, über Monate hinweg, vorher schon auf dem absteigenden Ast gewesen zu sein, in der eben bestimmte Sachen, die vorher als abgesprochen golten, nicht mehr eingehalten wurden.
Ja, es ist bei der Tumult generell eine spannende Geschichte. Also ich hatte ja gesagt, 2013 sind die wieder gegründet worden. Und Böckelmann tat das damals nicht alleine, sondern zusammen mit Horst Ebner, lustigerweise auch ansässig in Wien. Also da scheint es ein gewisses Faible zu geben. Die hatten das zusammen wieder gegründet. Und Ebner hatte sich dann 2016 als Mitherausgeber zurückgezogen, weil ab 2015, 2016 sehr viele Autoren der Tumult, aber auch neu hinzugekommene Autoren, die dann eher so aus dem Beritt der neuen Rechten kamen, beispielsweise so Leute wie Siegfried Gerlich und so weiter und so fort, plötzlich in der Tumult durch diese Migrationskrise einen anderen Ton angeschlagen haben. Mhm. Also Tumult ist ja heute, das darf man schon sagen, weitaus in Anführungszeichen tagesaktueller als früher. Das heißt, heute dreht sich schon ein nicht unerheblicher Teil neben dem Künstlerischen, neben Themen auch der Sexualität, die relativ präsent sind, neben so Sachen wie Technik, Technikkritik und
Transhumanismus,
Lyrik. Also das hat schon im Gegensatz zum Beispiel zur Sezession ein breiteres Spektrum an Stilformen, will ich mal sagen. Hm. Das kann man gut oder schlecht finden. Man kann es auch banal oder man kann es zu ausufernd finden. Aber man bietet eben verschiedene Themenbereiche an, mit verschiedenen Arten, mit verschiedenen Stilen, mit verschiedenen Textgattungen. Und gerade aber diese Leitartikel, die im vorderen Bereich stehen, die sind schon immer zu irgendeinem vergleichsweise aktuellen Thema. Hm. Die Tumult ist zum Beispiel in den letzten Jahren zu einem sehr, sehr islamkritischen Magazin geworden. Also man hat Beiträge von Tilman Nagel und so weiter. Der Islam als Gegensatz zum mehr oder minder freiheitlichen Westen. Hier beißt sich die Katze schon in den Schwanz. Stichwort Ledio Albani, freiheitlicher Westen und so weiter. Ne?
Ja.
Und ist da tagesaktueller geworden. Aber man hat dann eben ab 15, 16, 17, was die Migration angeht, schon Klartext gesprochen. Was für diesen Autorenkreis an honorigen Würdenträgern aus dem Universitätsbereich wohl teilweise etwas zu viel war. Sodass sich also Horst Ebner mit, ich muss leider sagen, ich habe es gelesen, sehr, sehr schwülstigen Worten zurückgezogen hat. Und auch andere Autoren in der Zeit abgesprungen sind, die vorher eher so ein bisschen diesem ausschließlich akademischen Bereich angehörten. Das heißt, die Tumult hat eigentlich 2015, 16 schon mal so eine Art kleine Häutung durchgemacht.
Ja.
Immerhin nur 3 Jahre nach der Wiedergründung. Dann kam irgendwann dieses kleine Intermezzo mit dem Plöcks und jetzt ist eben der Germis dran als Chefredakteur. Das heißt, man darf, glaube ich, auch wenn man seit 1979 auf die Geschichte der Tumult schaut, durchaus sagen, dass Frank Böckelmann eine gewisse Erfahrung mit verschiedenen Charakteren, verschiedenen Publikationsformen und auch Brüchen hat. Will ich jetzt gar nicht auf seine Person zurückführen irgendwie, aber die Tumult ist seit jeher anscheinend ein Projekt, was immer wieder ja, verschiedene Phasen durchlebt hat, sagen wir es mal so. Und die Castrum-Phase ist wohl die aktuellste. Fragt sich sehr stark natürlich für den geneigten Leser, wie geht's jetzt weiter? Weil der Grund, warum Böckelmann ja diese Castrum-Crew mit reinholte, der dürfte ja nicht vom Tisch sein.
Ja, das denke ich auch. Dass da auch irgendeine Form von Umbruch bevorstehen muss. Oder man lässt es einfach auslaufen, das weiß ich ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie es da finanziell jetzt drum steht oder
vermutlich inhaltlich. Nicht so schlecht, ja.
Man kann natürlich auch den Schuh, den man, sage ich mal, letzten Jahre gefahren hat, einfach weiterfahren. Fährt dann wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht so schlecht. Hängt aber sozusagen von den Leuten selber ab. Der Ledio Albani, der hatte mir ja im Gespräch gesagt, dadurch, dass sie ja jetzt bei Tumult raus sind, werden sie auch ein eigenes Magazin machen wollen. Vierteljahresschrift, also viermal im Jahr ein Heft herausbringen wollen und dann eben ihre Vision, wie sie vielleicht mal für Tumult bestimmt war, dann selber präsentieren wollen.
Ja, ich will aus Transparenzgründen noch dazu sagen, nur damit keine Spekulationen aufkommen. Du, Volker, hast über den Fall mit Ledio Albani gesprochen.
Ja.
Ich habe in diesem Fall gesprochen, wäre zu viel, einen kurzen E-Mail-Austausch mit Carsten Germis und Frank Böckelmann gepflegt.
Ja.
Mit der ganz banalen Rückfrage, ob es zusätzlich zu diesem Blog-Beitrag noch etwas hinzuzufügen gäbe, was wir fairerweise mit reinnehmen in unsere Sendung. Und ich glaube, wir dürfen auch beide, ich spreche jetzt einfach mal für dich, du kannst gleich widersprechen, dass wir grundsätzlich in der Sache eigentlich einen ganz neutralen Blick auf die Sache haben.
Absolut, ja.
Du auch, nehme ich an.
Ja.
Also ich finde beide Projekte spannend, auch wenn ich der Meinung bin, dass beide Projekte überhaupt nichts für mich sind und mich auch nicht wirklich interessieren, sage ich so ganz eindeutig, sind es zwei spannende Projekte, die ihre Berechtigung haben und die hoffentlich jetzt in Einzelform sozusagen weiter gute Arbeit leisten können. Ja, aber wir wollen ja nicht nur, wir sind jetzt bei 40 Minuten, ich glaube, wir haben den Fall jetzt so ein bisschen aufgedröselt. Der ein oder andere wird jetzt sagen, nein, aber ihr habt vergessen, diesen Tweet zu erwähnen und der war da frech und das ging ja eigentlich schon da los. Naja, das ist jetzt hier auch nicht GZSZ, also wir haben das jetzt aus der Perspektive beleuchten wollen, dass jeder mal so ein bisschen mitbekommen hat, was sich da so ereignet hat. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergrund, mit dem kleinen Hintergrund zu diesen Projekten. Und spannend finde ich aber schon noch das, was du jetzt gesagt hast. Eigenes Magazin, weißt du da irgendwas, was Castrum da vorhat? Also es wird ein eigenes Castrum-Magazin geben, ja?
Ich weiß nicht, was sie damit vorhaben. Ich kann nur spekulieren, dass es ähnlich wie halt bei den Büchern des Castrum-Verlag eher in diese Richtung geht und die letzten Blogartikel bei Tumult, also aus der Castrum-Phase der Tumult, wenn man das so nennen möchte, haben vielleicht auch schon mal ein bisschen den Weg hingewiesen, mit so Autoren wie dem Schwärzel zum Beispiel, mit verschiedenen Wiener Autoren.
Es sind ja auch ein paar, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, von Tumult, glaube ich, mehr oder minder rübergewandert. Dieser eine, ich weiß nicht, welches Pseudonym der immer pflegt, Maraun, Zehringer, sonst was, der hat ja auf sieben Portalen sieben Pseudonyme. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Kunstfigur sein soll oder ob das einfach nur bekloppt ist. Der ist ja zum Beispiel auch bei der Castrum-Crew dabei und war ja vorher Stammautor, ich glaube sogar im allerengsten Kreis von Böckelmann bei der Tumult.
Ich weiß nicht, wie die Fronten da verlaufen. Der Zehringer, der ja auch als Jonas Zehringer, das heißt, ich doxe ihn jetzt nicht, auf der Seite der von Castrum geführt wird, der galt ja zu Tumult-Zeiten eher als Transatlantiker. Also weiß ich nicht, wie er sich jetzt zu dem Konflikt positioniert hat. Vielleicht gehört er auch zu der Riege von Leuten, die sich, die dann das Telefon von Frank Böckelmann belästigt haben.
Vielleicht ist er auch einfach nur ein Opportunist.
Ja, oder vielleicht ist ihm auch einfach scheißegal, weil es nicht interessiert.
Vielleicht doch das.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das ist ein guter Hinweis, dass sich das neue Heft eher um so ästhetische und lyrische Fragen, künstlerische Themen beziehen wird und weniger auf ja, Tagespolitik, glaube ich jetzt persönlich.
Und glaubst du, dass das irgendwen interessiert?
Zähringer ist ja insofern ein gutes Stichwort, weil er selber auch ein Magazin hatte, das so einen ähnlichen Ansatz verfolgt hat, das Anbruch-Magazin, du erinnerst dich?
Ah, zusammen mit Tano Gerke, ne?
Genau.
Damals, genau.
Seit
Ganze zwei Ausgaben sind erschienen.
Das weiß ich nicht, aber seit ein oder zwei Jahren steht auf der Internetseite auch, dass das Projekt wirklich begraben ist, nachdem irgendwie zwei Jahre vorher auch nichts mehr gekommen ist.
Was auch so einen Kunstansatz hatte, ne?
Genau.
Kunst, Kultur,
Geschichte, Schönes. Kurzgeschichten waren drin.
Reportagen waren drin. Das erste Heft war richtig gut.
Ja, ich erinnere mich.
Ich hab's drüben liegen. Haben wir auch gesponsert von 1% übrigens.
Ja. Mhm. Aber es gab so einen Ansatz. Also es könnte vielleicht sein, ich kenne deren Verkaufszahlen nicht, das interessiert mich auch nicht, aber es könnte sein, dass da so eine Lücke schon ist, weil diesen lyrischen Ansatz, den hat er zum Beispiel die Sezession gar nicht. Es gibt eben, wie gesagt,
oder ganz wenig nur, ja.
Es gibt die Kurzgeschichtenbeilage, die wir beide ja sehr gut finden.
Phonophore, ja.
Die so ein bisschen in die Richtung geht, um auch dieses Feld zu bespielen. Und bei der Tumult weiß ich es nicht, ob das dann habituell wieder schon wieder was vollkommen anderes ist.
Naja, das ist generell eine interessante Frage. Also bei Castrum kann ich nur mutmaßen, aber es wirkt so, und das sage ich jetzt mal ganz eindeutig, als müssten die nicht wirklich drauf achten, wie oft sich was verkauft. Was ja grundsätzlich erstmal eigentlich sympathisch ist, zu sagen, ich hau ein Buch raus, was ich richtig gut finde, wo ich aber vielleicht weiß, da verkaufe ich nur 300 Stück von, aber wir haben eh Kohle, es ist egal. Ja. Das ist ein schönes Projekt. Und 300 Stück sind 300 Stück. Das ist jetzt sind alles reine fiktionale Zahlen. Ich sag das mal nur. Vielleicht ist es auch vollkommen anders. Und Lelio Albani muss jeden Cent dreimal umdrehen. Das macht aber zumindest nicht den Eindruck. Hm. Und das ganze Habituelle von Castro macht den Eindruck, als wäre ihnen auch vergleichsweise egal, wie viele Leser so ein Magazin am Ende hat.
Hm.
Und das ist eben schon ein Unterschied zum Beispiel auch zu Leuten wie Götz Kubitschek, der halt ja deswegen kein weniger, wie soll man sagen, ästhetischer oder lyrischer Kopf wäre, der aber vom Typus her die Art Macher ist. Also sagt, wir haben nur 1000 Abonnenten, wir brauchen aber bis Mitte des Jahres 1500 alle Mitarbeiter in den Raum. Was machen wir jetzt? Was können wir machen? Wo können wir provozieren? Was können wir uns wieder Lustiges ausdenken? Ist ein ganz anderer Menschenschlag, also von meiner Fremdwahrnehmung, also Kubitschek kenne ich gut, Albani gar nicht, noch nie getroffen, ist ein ganz anderer Typus von meiner Wahrnehmung her. Und Albani selber ist ja kein Wiener. Man könnte das jetzt so ein bisschen auf diesen österreichischen Typus schieben, der generell etwas behäbig und lustvoller durch die Welt wandelt.
Ja.
Aber Albani ist ja nicht aus Österreich. So,
richtig,
also, ja. Und soll heißen, das macht bei Castrum alles so den Eindruck, soll auch, glaube ich, den Eindruck machen, wie wir sind eine neue, künstlerische, junge Avantgarde. Ja. Und wir machen einfach. Und ob ihr das kauft und ob ihr das gut findet und ob ihr euch beleidigt fühlt und ob wir euch ins Gesicht gespuckt haben, das ist uns egal, dann schmeißt uns eben bei Tumult raus.
Ja.
Wir machen uns noch drüber lustig über euch alten Penner und nach uns die Sinnflut so ein bisschen. Mhm. Das passt ja auch so ein bisschen zu diesem Schwärzelduktus.
Ja.
Das ist wenig ernsthaft.
Ja.
Und das sage ich ganz wertfrei, ist einfach wenig ernsthaft. Und man macht sich ja auch lustig über Politik.
Hm.
Man macht sich im Falle Schwärzels lustig über Rechte,
ja,
über Faschisten, über Arno Breker. Ne? Stichwort das Interview, das du mit ihm geführt hast. Das heißt, das ist so eine eigene, künstlerisch-avantgardistische, im weitesten Sinne Blase, möchte ich mal sagen, die für mich ganz schwer einschätzbar ist, weil ich auch vom Typ so ganz anders bin. Und ich glaube, du auch.
Ja.
Ja.
Ist einfach so, ja.
Also ich glaube, wir stehen ja auch nicht in der Riege Böckelmann. Also wir haben ja mit Jung Europa eigentlich auf eine andere Art und Weise das gemacht, was Castrum auch macht, nur auf eine andere Art und Weise. Wir haben ja gerade auch dieses ins Gesicht springen betrieben.
Hm.
Nicht zuletzt diese Podcast-Episode ergötzt sich ja immer wieder in Beleidigungen an Leute, die sich halt dämlich benehmen. Wir haben mit Marx von Rechts und anderen Büchern, Feindbild Islam als Sackgasse, haben wir ja auch Dinger rausgehauen. Wir haben Sachen rausgehauen, die Leute als anti-amerikanistisch bezeichnen. Wir werden als Feinde des Liberalismus gebrandmarkt gewissermaßen. Das heißt, wir haben ja auch immer dieses, wir springen mit unseren Füßen in dein Gesicht, wir treten in den Bauch, Habitus verfolgt.
Ja.
Nur nicht auf so eine selbstironische, künstlerische Art. Also dieses Selbstironische, das fehlt uns gewissermaßen.
Weil wir nicht aus Wien kommen, ja.
Wir haben das immer mit so ein bisschen vorschlaghammermäßig gemacht. So, hier sind wir, hier ist unser neues politisches Buch. Und ob ihr das gut findet, ist uns vollkommen egal, es ist die Wahrheit. Jetzt mal ganz banal runtergebrochen.
Ja.
Und die machen das aber auf diese, jetzt ist mir fast ein Wort untergekommen, was ich nicht sagen will, auf so eine, ja, es ist einfach nicht meine Art. Ich finde das lustig. Ich finde das amüsant. Ich finde das auch irgendwie lustig, so bestimmte Kreise aufzumischen durch so einen Habitus, der dann sofort zu Empörung und Aufregung führt.
Ja.
Ich finde das gar nicht schlimm. Aber ich habe bei diesen Dingen, und da möchte ich den Leuten nicht zu nahe treten, immer das Gefühl, dass das in 2-3 Jahren schon überhaupt nicht mehr existieren könnte. Und ich glaube, da würden die sogar zustimmen.
Was ja uns auch die Erfahrung lehrt sozusagen.
Ja.
Wir hatten ja gerade schon die Anbruch angesprochen, die dann, du sagst, 2 Ausgaben erledigt war, gibt natürlich, die Liste der toten Projekte ist sehr, sehr lang.
So ja.
Und auch da wurden natürlich viele große Worte vorher in den Mund genommen und es ist dann wenig bei rumgekommen. Deswegen würde ich da auch mal vorsichtig mit hantieren. Bin aber gespannt. Ne? Also ein neues Heft ist natürlich wahnsinnig interessant, auch weil wir
auf
beide für uns ja sozusagen festgestellt haben, dass die Tumult einfach nicht unser Ding ist. Schön,
ja,
dass es sie gibt, aber es ist nicht unser Beritt.
Mhm.
Kann sein, dass das Castro-Magazin, wie es noch heißen möchte, auch nichts für uns ist, weil es uns habituell nicht nahe ist. Aber es ist erstmal interessant.
So. Es ist furchtbar interessant und ich finde auch alles, was der Verlag macht, interessant. Ich schaue mir das gerne an.
Mhm.
Es ist halt, das hatte ich mir eben auch gedacht, wir wissen ja selber, wie es ist, Projekte zu übernehmen, auch Stichwort Oikos Verlag, Stichwort die Kehre. Was es bedeutet, plötzlich viele 1000 Hefte im Jahr verschicken zu müssen, eine Kundenkartei zu pflegen, eine Abo-Datei zu übernehmen, den Vertrieb zu organisieren, Anzeigen reinzuholen. Da ist plötzlich ein ganzes Feld dazugekommen, was einen erstmal ein Jahr fast, ich will nicht sagen gelähmt hat, aber verlangsamt hat.
Ja.
Und mir ist dann immer nicht so ganz klar und da möchte ich dem Ledio Albani kein Unrecht tun, denn wenn man sich mal ein bisschen anschaut, was er in seiner Vita so stehen hat, scheint er ja ein sehr umtriebiger Unternehmer zu sein. Deswegen will ich ihn da nicht irgendwie kränken, aber ich frage mich dann immer, ob die Leute wirklich bereit sind, sich Projekten mit Leib und Seele zu verschreiben. So wie wir das mit Jung Europa gemacht haben. Also ohne jetzt pathetisch klingen zu wollen, halt zu sagen, die Kunden sollen in der Weihnachtszeit ihre Bücher am nächsten Tag noch kriegen. Dann stehe ich halt bis 2 Uhr nachts da als Chef mit meinen Mitarbeitern und knall das halt noch durch und hau halt die Versandetiketten drauf und bestell halt nach und mach halt das und gebe halt wirklich alles bis zur Grenze der Selbstaufgabe. Und wenn ich halt erkältet bin und Fieber habe und aber was erledigt werden muss, dann schleppe ich mich halt trotzdem zum Computer. Und diese Art der Selbstaufopferung, die man uns unterstellen darf, die man natürlich dem ganzen Projekt Schnellroda unterstellen darf und die man, das weiß ich nicht, möglicherweise auch dem Umfeld von Frank Böckelmann unterstellen kann, das weiß ich aber nicht. Da weiß ich immer nicht, ob die Leute mit ihrer Selbstironie und ihrem Lustprojekt und diesem ganzen, ob das wirklich auch ihr Ansinnen ist. Ist ja auch die Frage, ob man das muss, ne? Um Gottes Willen. Aber das ist immer so eine Sache, also wo ich mich dann frage, ist jedem bewusst, was es bedeutet, so ein Projekt zu betreiben?
Ja, es ist nicht einfach.
Ja, also es ist spannend, was sich da tut rund um Castrum. Jetzt darf man, glaube ich, als kleiner Werbeblock möglicherweise erwähnen, dass das von uns ambivalent besprochene Buch von Schwärzel eine Art Nachfolger geboren hat, nämlich Heil Hyperpop. Kostet, glaube ich, nur 8 €, ist also so eine kurze Schrift, glaube ich, nur, ne?
Ja, ist auch nicht im Castrum Verlag erschienen, sondern in dieser Abspalt oder Imprint,
sagt Imprint,
man, glaube ich. Ja,
ja. Genau.
Hm. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, das ist sicher irgendwas furchtbar mythologisch oder intelligentes, Acephal.
Homosexual.
Ja. Das ist erschienen, das ist wieder...
Schön, dich mal lachen zu sehen, Volker.
Ja. Ja, so Pipi-Kaka-Humor geht immer, ne?
Das stimmt, ja.
Wie mir der Albani sagte, sozusagen das Taschenbuch-Imprint des Castrum Verlags und dort ist auch, oder wird in Kürze der Nachfolger von Schizoid Man erscheinen, den wir wahrscheinlich dann auch in dieser Runde besprechen werden.
Ja, wenn wir ihn dann irgendwann mal erhalten, dann werden wir ihn besprechen, ja. Das ist Fakt. Genau, ich wollte gern zum Abschluss mit dir noch eine ganz kurze Frage besprechen, wo wir ja sowieso bei dem Thema verflossene Projekte, und damit sind keine Frauen gemeint, verflossene Projekte stehen geblieben waren. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben jetzt gerade einen Trump-Hype.
Ja.
Wir haben einen AfD-Hype. Ja. Stichwort gestern war dieser denkwürdige Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands, Volker, die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD. Warum ist trotz des tatsächlichen oder vermeintlichen Siegeszuges des, sagen wir mal, des Rechten im Allgemeinen in den letzten Jahren die kulturelle Szene, und damit meine ich eben Magazine, Podcasts und ähnliches, so am Absterben?
Wir haben damals bei der Identitären Bewegung Schulungen gemacht. Ich möchte mal ausführlich darauf antworten. Und da einer dieser Inhalte war, Fragen an Infotischen zu begegnen.
Ah ja.
Und eine wiederkehrende Frage, die uns eben von einem professionellen Trainer damals dann immer wieder gestellt wurde und wir mussten sozusagen Antworten darauf finden, ist, radikalisiert ihr die Leute nicht? Also dadurch, dass es gibt ein Klima, das ist ja sozusagen eine gängige linke Argumentation, es gibt ein Klima und dadurch, dass ihr das Klima befeuert, werden die Leute immer noch radikaler. Zum Beispiel, man sagt, da ist ein Asylheim und wir organisieren Demos dagegen, könnte sich dadurch nicht dann jemand bemüßigt fühlen, das Asylheim anzuzünden. Mhm. Also, dass man in so eine Spirale kommt. Und dieser Trainer sagte damals, es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Man sagt einfach, nein, dadurch, dass es uns gibt, haben die Leute ja ein Ventil. Sie müssen das Asylheim nicht anzünden, weil sie mit uns dagegen protestieren können. So einfach formuliert.
Was ja sogar im Grunde genommen eigentlich stimmt.
Ja, ja, es stimmt, aber es ist auch ein Problem. Zum Beispiel, man sieht es eben an der AfD. Mhm. Die AfD ist ein Ventil.
Ja.
Aktuell für die Unzufriedenheit, die in diesem Land mit der Regierung, mit den Zuständen an sich vorherrscht und auch sozusagen allgemein das Klima sozusagen widerspiegelt. Aber dadurch, dass es die AfD gibt, muss sich niemand mehr anders irgendwo engagieren. Die saugt sozusagen das Potenzial von vielen Leuten auf. Das ist nicht nur, wie gesagt, politisch, sondern glaube ich auch kreativ, künstlerisch. Ich kenne jetzt da keine konkreten Fälle, aber ich glaube eben, dass alles, was in diesem Umfeld von dieser Partei, und das ist sehr, sehr weit, das ist viel, viel weiter als Jung Europa oder Sezession oder Tumult, das ist viel, viel größer.
Ja, ohne Frage.
Ja, ja,
ohne Frage, ja.
20% der Wähler wählen AfD.
Mindestens, ja.
So. Mhm. Das sagt ja, wie viele Millionen Deutsche, wenn man es so bezeichnen kann, inzwischen in dieses Umfeld reingehören. So.
Zumindest empfänglich sind.
Und deswegen glaube ich, dass es immer schwieriger wird, sich mit sowas zu beschäftigen, weil immer mehr Leute vor diesem Hintergrund fragen, ja, was soll das eigentlich? Mhm. Es gibt doch die AfD. Ich brauche doch keine Bücher lesen. Alles, was ich wissen muss, kann ich mit einem Kreuz auf dem Wahlzettel erledigen oder mit dem Teilen von dusseligen AfD-Grafiken im Internet.
Sozusagen. Ja, spannend.
Das glaube ich, spielt mit da rein, dass eben dass so ein bisschen Potenzial ausgesaugt wird. Und vorher, ich habe die Zeit ja auch nicht erlebt, du ja eigentlich aktiv eigentlich auch nicht, so diese frühe Sezession zum Beispiel, was da für Sachen geschrieben wurden und Sachen gedacht wurden und wie auch der Habitus damals war, das war ja ein ganz anderer. Mhm. Und daran kann man ja, glaube ich, schon ganz gut erkennen, dass so eine Vernischung dann auch dazu führt, dass man abseitige Sachen macht und auch verrückte Sachen und vielleicht auch weniger aufs Geld schaut. Ganz blöd gesagt, du hast es ja gerade auch mit diesem Beispiel Sezession, es war ja fiktiv im Grunde, gebracht, dass man jetzt sozusagen nicht mehr schauen muss, wie können wir jetzt das aktuelle Klima ausnutzen, machen wir ja bei der Kehre auch. Macht es jetzt irgendwie Sinn, eine Ausgabe zu dem und dem Thema machen, wenn wir auch sagen, was interessiert denn die Leute, die jetzt, weiß nicht, bei der AfD rumkrebsen oder in dieses große Feld mit reinkommen? Könnten wir nicht mal was zum Klimawandel machen, wie man da argumentiert? Und wenn das alles weg wäre, könnte man auch sagen, wir machen was komplett Abseitiges.
Ja, ich glaube, man kann das natürlich trotzdem machen.
Absolut, ja.
Es wird ja auch gemacht. Aber man merkt natürlich, und da hast du vollkommen recht, dass Projekte wie die Sezession, wie aber auch die Tumult, wie aber auch die Kato, Tichys Einblick, wie sie nicht alle heißen, alle, die vorher, wie du richtig sagst, inhaltlich, thematisch weitaus freier agiert haben, dass die trotzdem mittlerweile nicht umherkommen, immer diesen Punkt mitzudenken. Also zu sagen, was ist denn gerade virulent? Und es ist ja auch klar, wir hatten ja neulich ein sehr langes Gespräch mit einem guten Freund hier vor wenigen Tagen bei uns im Verlag und haben das Thema auch so ein bisschen besprochen. dass während sich natürlich auf der großen Bühne der Politik möglicherweise ein Wandel vollzieht, Stichwort Weidel und Co., kann man natürlich in seinem eigenen Saft sitzen und sagen, wir machen nur Metapolitik, weil die Parteienwelt sowieso Schall und Rauch ist und die Demokratie nicht echt und das alles zerbricht. Und das ist auch eine Meinung, die man durchaus vertreten darf und die wir, glaube ich, für uns ein Stück weit auch in Anspruch nehmen. Dass es aber trotzdem immer auch ein bisschen obskur wirkt, dann an seinem Schreibtisch zu sitzen, ein Heft fertigzustellen über irgendeinen avantgardistischen Künstler als Themenheft, während sich in der Welt oder sagen wir mal in der Bundesrepublik Deutschland bahnbrechende oder zumindest populäre Entscheidungen fallen und man irgendwie so aus der Zeit gefallen vor sich hin lebt.
Ja.
Und das ist natürlich, wir sind alles politische Menschen, wir können an diesen Dingen ja nicht vorbei.
Ja.
Aber es ist natürlich unsererseits auch ein Plädoyer zu sagen, man darf diese Magazine auch nicht in die Richtung trimmen. Jedes Thema muss jetzt immer unter dem Gesichtspunkt der aktuellen politischen Lage betrachtet werden.
Ja.
Und das ist durchaus eine Kritik, die man eigentlich allen rechten Magazinen, finde ich, aktuell machen kann, dass sie einfach wirklich zu stark oder zu wenig den Mut aufbringen, dann auch einfach mal Themenhefte zu machen, die mal nichts damit zu tun haben.
Ja.
Und es wird schon geschafft, jedes nur erdenkliche Thema irgendwie wieder in diese Richtung zu lenken. Dass mindestens 2-3 Leitartikel sich damit beschäftigen, was denn darüber die Grünen gerade gedacht haben oder was die Bundesregierung gemacht hat oder was da in den letzten 2 Jahren entschieden wurde. Das ist schon ein Trend, den man merkt. Und lustigerweise so ein bisschen ja über die Lagergrenzen hinaus, denn während die Sezession ganz eindeutig zur neuen Rechten gehört, ja vielleicht sogar der Wortschöpfer oder der Wiederentdecker dieser Wortschöpfung war, nach den 70er Jahren, Henning Eichberg und Co., gehört ja die Tumult, und die ja viel mehr in Konkurrenz zur Cato steht als zur Sezession. Tichys Einblick ist ja noch viel weiter drüben irgendwo. Die gehören ja alle in eine bisschen andere Welt.
Ja.
Die haben zwar auch alle mit der AfD irgendwie im weitesten Sinne zu tun und gehören, wenn man will, zum ganz, ganz großen, erweiterten Kosmos. Aber sind alles doch andere Sachen, anders als wir.
Ja.
Wir sind nicht so wie die. Ja. Und interessant, dass sich das da aber trotzdem auch so vollzieht. Also, dass irgendwie in jeder einzelnen Tumult gefühlt 3 Artikel zum Thema Gender erscheinen.
Ja.
Also das ist jetzt wirklich, es ist so halb fiktiv, aber wenn ich zurückdenke an immer die letzten Ausgaben und die Inhaltsverzeichnisse, immer ist irgendwas mit Gender, kommt es zu den Ohren raus. Ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber das sind dann auch so Artikel, wo ich mir teilweise denke, ja, nice to know, aber ist halt trotzdem auch schon 20.000 Mal beleuchtet worden, jetzt halt hier nochmal aus einem anderen Mikrokosmos irgendwie angeschnitten. Aber weißt du, das ist immer so dieses krampfhafte Versuchen, dann doch irgendwie so ganz aktuelle Themen zu haben.
Ja, ja.
Und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man halt einfach Abonnenten braucht. Dass man einfach Leser das halt auch verlangen. Und interessant ist, dass die Tumult selber schreibt, dass sie im Gegensatz zu anderen Magazinen nicht darauf angewiesen ist. Also wörtlich, das ist ein anderer Artikel. Also sie sagen halt im Grunde genommen, sie müssen nicht wie andere Magazine darauf achten, was ihre Leser sich wünschen, ja. Auf die Erwartung ihres Publikums Rücksicht nehmen zu müssen, schreiben sie wörtlich, also dass sie das nicht müssen, auf die Erwartung des Publikums.
Ja, man schreibt sowas, aber macht es dann trotzdem immer.
Also gewissermaßen schon, ja.
Gar kein Vorwurf, weil wir machen das natürlich auch. Wir hatten hier vor kurzem mal auch das Gespräch über Erwartungshaltungen, auch bei Romanen oder so, wo man dann sich selbst natürlich auch immer fragen muss, wie man jetzt reagiert, wie man da jetzt ansetzt, wie man weitermacht. Immer wenn man du kannst natürlich sozusagen auch nicht 4.000 Abonnenten oder wie viel die haben, einfach, sag ich mal, irgendwas vorsetzen, was die einen Scheißdreck interessiert.
Ja, richtig. Ist so, klar. Und das ist eine ganz spannende Sache. Wir hatten es, es wird immer wieder gesagt, es braucht ein rechtes Lifestyle-Magazin. Ich weiß nicht, also wenn ich für jedes Mal, wo ich das gehört habe, einen Cent kriegen würde, dann könnte ich viele Bücher drucken. Es braucht ein rechtes Lifestyle-Magazin. Und dann sage ich immer, alles klar. Also Mode, Fußball, Musik, Subkultur. Wer kauft denn das dann am Ende? Wer abonniert denn das? So, Arkadi hat so ein bisschen versucht.
Ja.
Kann man sicherlich besser machen, ja, mit Verlaub. Die sind auch wieder weg. Anbruchmagazin gibt es nicht mehr. Es gibt ganz viele Sachen, die fallen mir gar nicht mehr ein, die es mal gab. Manchmal wundert man sich, was es alles gegeben hat und was man schon wieder vergessen hat. Will sagen, Ich bin ja persönlich der Meinung, es braucht aktuell kein neues Magazin. Was auch unter anderem einer der Gründe ist, warum es noch kein Jung-Europa-Magazin gibt. Ist ja auch ein Gedanke, mit dem man sich seit vielen Jahren trägt. Ja. Aber warum gibt es das nicht? Weil ich glaube, dass das aktuell finanziell schwer machbar ist, ohne Mäzen. Und zweitens, weil es dafür auch nicht so einen unfassbaren Bedarf gibt gerade. Gibt es andere Baustellen.
Mäzene wären gut.
Absolut. Ja. Gut, Volker, wir schweifen ab, weil das ist ein Thema, das kann man, glaube ich, in einer eigenen Podcast-Episode durchaus nochmal aufrollen.
Ja,
dieses
gerne,
Thema.
Gerne auch mit Benedikt Kaiser, der sich ja mit dem Blätterwald, ist ja auch viel gefragt, das Thema, ja. Sehr, sehr gut auskennt.
Vielleicht auch mit einem Vergleich beispielsweise zu unseren französischen Nachbarn, wo es ja eine ganze Flut an rechten Magazinen gibt.
Ja, und könnte auch mal sozusagen dann eruieren, wo die Lücke ist, wo man reinstoßen muss.
Ja.
Was fehlt.
Das ist interessant, nämlich so eine Lücke gibt es definitiv.
Ja.
Ganz, ganz sicher. Die Frage ist, ob man die füllen kann und die Frage ist, ob man dafür auch genug Leser findet. So blöd es klingt. Mit unseren Büchern und unserem Verlag ist uns das ja bravourös gelungen, das darf man sagen. Auch wir haben ja eine Nische gefüllt,
mhm.
ja, von denen viele gesagt haben, dass es sie nicht gibt.
Ja.
Und mit einem Magazin wäre das auch möglich, aber es ist eine ganz andere Baustelle.
Ja.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Wir haben jetzt erstmal unsere Kehre, wer es noch nicht kennt, ja, eukos-verlag.de. Dort veröffentlichen wir zusammen mit Jonas Schick unser Magazin für Naturschutz und nachhaltige rechte Ökologie. Da kann man sich umschauen, um da auch mal ein bisschen Werbung zu machen. Werbung möchte ich natürlich trotzdem auch für die zwei Besprechungsgegenstände heute machen. Unter castrum.at findet ihr den heute mehrfach besprochenen Castrum Verlag aus Wien. Und Volker, wie ist denn die Domain von Tumult? Könnt ihr notfalls auch einfach bei Google mal reinhämmern. Tumult Magazin findet man sicherlich auch ganz schnell.
Tumult.online.
Ja, Tumult Magazin darf man auch gerne abonnieren und sich anschauen. Ja, das darf man tun. Das sind also die zwei Dinge, die wir heute besprochen haben. Ich möchte zum Ende, wie immer, eine kleine Werbung doch noch einstreuen. Gestern, wir haben heute den Namen, habe ich ihn schon fallen lassen, Lothar Fritze, ja. der nämlich auch hin und wieder schreibt für die Tumult. Dieser Mann hat bei uns sein zweites Buch vorgelegt. Es geht um den Bombenterror der Alliierten, nicht nur gegenüber Dresden 1945, sondern ganz im Allgemeinen im Zweiten Weltkrieg. Es geht um die Frage danach, ob das moralisch gerechtfertigt sein kann, was es da für Rechtsgrundlagen gab, was es für Befehle seitens der Alliierten Führung gab, was die Kriegsziele waren. Also ein Buch, das sich um die Frage, ja, im Prinzip der Alliierten Schuld an den Flächenbombardements in Deutschland damit beschäftigt. Erscheint am 13. Februar 2025 in wenigen Tagen, ist seit gestern für 30 Euro bei uns auf der Internetseite jungeuropa.de zu bestellen. Es heißt Die Moral des Bombenterrors, ist von Professor Dr. Lothar Fritze. Spannendes, wichtiges, gutes Buch. Also wer jetzt diesen Podcast hört und sagt, er hat Lust, sich dazu zu belesen, jungeuropa.de kann man dieses Buch bestellen. Dort findet man, wenn man Interesse hat, auch beispielsweise das heute mehrfach erwähnte Schizoid Man von Sebastian Schwärzel. Auf podcast.jungeuropa.de, wo vielleicht auch ein Großteil von euch gerade diese Episode hört, gibt es auf der linken Seite auch ein Suchfeld. Dort findet man auch, wenn man Schwärzel beispielsweise eingibt oder Schizoid Man, ein Interview von Volker Zierke mit Sebastian Schwärzel. Ganz interessant. Ja, ich glaube, das war's an Werbeblock. In diesem Sinne, Volker, danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal, dann vermutlich mit Benedikt Kaiser zum Roman Kälte.
Sehr gut. Bis dann.